du, Herr Jesus, bist der Fels. Und wir danken dir, dass du dich erwiesen hast in Sturmeszeiten, in Friedenszeiten, zu allen Tagen, auch jetzt in dieser Gebetsstunde. Wir kommen zu dir, weil wir niemand anderen haben, auf den wir uns so stützen könnten wie auf dich. Komm du selber, Herr Jesus, in unsere Mitte und höre du unsere Stimme. Amen. Amen. Nun bin ich für den heutigen Vormittag überhaupt nicht vorbereitet, also muss ich unvorbereitet, wie ich mich habe, einiges sagen. Ich möchte gerne in diesen Gebetsstunden die Frage beantworten, hat der Thessalonicher oder haben die Thessalonicher Briefe uns heute etwas zu sagen? Die Thessalonicher Briefe sind ja mit die ältesten Schriften des Neuen Testaments. Sie müssten eigentlich am Anfang stehen. 20 Jahre später, etwa im Jahre 70, ist das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, entstanden. 20 Jahre lang hatten die Menschen, die damals gläubig waren, kein Evangelium, sondern nur ein paar Briefe. Und dazu gehören die beiden Thessalonicher Briefe als die ältesten, abgesehen vom Jakobusbrief, der hat eine ganz andere Aufgabe. Und man sagt heute, weil sie so alt sind, habe sich die Anschauung des Apostels Paulus später geändert und sie hätten uns nicht so viel zu sagen, wie etwa die sogenannten großen Gemeindebriefe, Epheser, Philipper, Kolosser, Galaterbrief. Und nun möchte ich gerne zeigen, dass diese Briefe genauso wichtig sind wie alle anderen Briefe, auch wenn sie so alt sind. Sie sind so alt, dass es neben ihnen noch gar keine anderen schriftlichen Überlieferungen über das Evangelium gab. Darum sagt der Apostel am Schluss des ersten Thessalonicher Briefes: Liebe Brüder, ich beschwöre euch, lasset diesen Brief jedem Bruder lesen. Denn sie enthielten ja die einzigen Botschaften. Andere Botschaften hatte man nicht. Man wusste also nichts von einer Geburt in Bethlehem. Man wusste nichts von Wundertaten Jesu. 20 Jahre lang war man nur auf das angewiesen, was in diesen ältesten Briefen standen. Aber trotzdem enthalten sie ganz bedeutsame heilsgeschichtliche Tatsachen. In keinen anderen Briefen ist so viel von der Wiederkunft Jesu die Rede, sodass man sich wundern muss, wie wenig die Gläubigen eigentlich wissen. Diese Leute in Thessalonich, ganz armselige Menschen, eine Gemeinde ganz anders zusammengesetzt als unsere Gemeinde. Die meisten Mitglieder waren Sklaven, so etwas gibt es bei uns heute nicht mehr. Sklaven waren Menschen ohne Menschenwürde, ohne Freiheit. Sie gehörten sich nicht selber, sie gehörten einem anderen und der andere hatte uneingeschränktes Verfügungsrecht, konnte seinen Sklaven totschlagen, konnte ihn verkaufen, konnte tun mit ihm, was er wollte. Er galt nicht als Mensch. Mensch galten damals nur die Aristokraten, die Philosophen, die Priester und die Besitzenden. Alle anderen waren keine Menschen. Zu dieser Gruppe von Menschen gehörten nun die allermeisten der Gläubigen aus Thessalonich. Was sie mit Freude erfüllte, war die Tatsache, dass Gott selber sich um jeden Einzelnen kümmerte. Deswegen finden sich in den beiden Thessalonicher Briefen fünfmal, und das Feld muss jedem Bibelleser auffallen, fünfmal der Ausdruck: Gott selbst aber kümmert sich um euch. Diese Freude, da ist einer, in dessen Augen sind wir etwas wert, dass er sich selber um uns kümmert. Die griechischen Götter, denen sie zuvor dienten, kümmerten sich nicht um den Einzelnen. Die forderten nur Opfer, die drohten nur, aber selber, dass sie sich um einen Einzelnen gekümmert hätten, war vollkommen neu. Diese neue Botschaft: Gott kümmert sich um uns, war das, was sie mit Freude erfüllte. Wie kann man denn mit Freude erfüllt sein, wenn man gar nichts hat? Viele von ihnen hatten nicht einmal eine Wohnung. Die schliefen auf einem Stapel von Säcken in den Lagerhäusern, die sie füllen mussten mit dem Getreide, das aus Ägypten kam. Und da schliefen sie drauf. Das war geliehenes Gut, selber hatten sie nicht. Und nun hören wir: Seid fröhlich alle Zeit, betet unablässig. Die Sklaven, die bloß fluchen konnten. Und wie haben sie geflucht? Gotteslästerlich. Die schweren Lasten vom frühen Morgen bis zum späten Abend ans Land zu bringen. Und nun heißt es auf einmal: Seid fröhlich alle Zeit, betet unablässig, lasst das Fluchen, das bringt ja gar nicht weiter, macht eure Last nicht geringer. Tut alles, was eure Arbeit erleichtert, und dazu gehört eben auch das Gebet. Deswegen lesen wir in diesen beiden Briefen: Er selbst aber, Gott selber, der soll euch stärken, denn ihr habt ja gar keine Kraft. Was seid ihr für armselige Menschen? Es mag unter uns Geschwister geben, die sitzen schön in den Versammlungen, aber im Inneren wühlt immer wieder ein tiefer Schmerz. Sie kommen mit diesem Schmerz nicht zurecht. Darum könnte es sein, dass gerade dieser Brief uns sehr, sehr viel zu sagen hätte. Außerdem findet sich gerade im ersten Brief der Brudername 20 Mal, ein ausgesprochener Bruderbrief. Immer wieder heißt es: Brüder, liebe Brüder, ich danke für euch, dass ihr gläubig geworden seid. Diese beiden Briefe sind nämlich für die Arbeit des Apostels Paulus von größter Bedeutung. Er schrieb sie von Korinth aus. Dort hatte er zunächst keinen anderen, der ihm in der Arbeit Beistand geleistet hätte, der gesagt hätte: Paulus, hier in Korinth, einer der Welthauptstädte, und zwar die Welthauptstadt des Heidentums und der fröhlichen Lust. Man konnte sich dort Lüsten hingeben, die in anderen Städten nicht möglich waren. Korinthisch leben, das bedeutete in der damaligen Welt so leben, wie man sich's in seinem fleischlichen Sinn vorgestellt hat. Eine Stadt der Freuden, eine Stadt hart Gewalt mit Sündenboden. Wir merken es ja, wenn wir die Korintherbriefe lesen, wie oft 10-mal immer wieder gefragt wird, ja Brüder, wisst ihr nicht, dass sich das für euch als Christen nicht mehr schickt? Als Heiden konntet ihr so leben, aber als Christen geht das nicht. Das war ein solch hart gewalzter Sündenboden, dass nach dem Bericht der Apostelgeschichte Gott selber dem Apostel erscheinen musste und musste ihm sagen, hör nicht auf zu arbeiten. Er war nämlich drauf und dran, mit seiner Missionstätigkeit in Korinth aufzuhören. Keine Frucht, nichts. Man hörte die Botschaft, aber keiner folgte ihr. Eine traurige Angelegenheit. Und da war es von größter Bedeutung zu erfahren, wie steht's denn dort, wo die Botschaft gehört wird? Bleiben dort die Gläubigen an ihrem Glauben? Darum ließ er auf seiner Wanderschaft, er konnte ja bloß 3-mal dort predigen, dann haben sie ihn aus der Stadt hinausgejagt. Sie wollten die Botschaft in Thessaloniki nicht hören. Er musste die Stadt verlassen, denn es ging einfach nicht voran. Und da ließ er einige seiner Freunde zurück, die berichteten ihm, Paulus, stell dir vor, deine dreimalige Predigt in Thessaloniki hat solche Frucht gebracht, dass die Menschen beim Glauben geblieben sind. Stellen wir uns vor, die kamen aus der tiefsten Heidennacht. Die hatten nie einen Katechismus auswendig gelernt mit den Hauptfragen des Glaubens. Die hatten nur kurze Predigten gehört, wurden deswegen verfolgt und blieben am Glauben. Das war für den Apostel in Korinth eine solche Ermutigung. Nun stehen wir, sagt er, hier in Korinth, weil ihr am Glauben geblieben seid. Stellen wir uns so etwas vor. Bei uns gibt es Geschwister, die waren mindestens schon 10-mal auf einer Konferenz auf der langen Steinbacher Höhe. Und zu Hause sagen sie, ach, das war so schön, aber daheim, da gibt es so viele Schwierigkeiten. Im Beruf, da will man mich nicht so anerkennen. Und dort gibt es Nöte und hier habe ich zu kämpfen. Ach, was ist das? Und diese Menschen hatten nur 3 Predigten gehört. Nun, Brüder, sagt der Apostel, da ihr jetzt feststeht, sind wir getrost. Er hatte die Kraft des Evangeliums leibhaftig erlebt durch den Bericht seiner Freunde. Sie standen. Und nun kann er ihnen die größten Geheimnisse des Glaubens anvertrauen. 5-mal immer wieder, er selbst aber, der Gott des Friedens, kümmert sich um euch. Können wir das nicht auch so fassen, wie diese armseligen Menschen? Können wir deswegen nicht auch deswegen die Aufforderung ernst nehmen, seid fröhlich alle Zeit, denn der Höchste Himmels und der Erden, Gott selber kümmert sich. Diese 5 selbst, er selbst aber Worte, die möchte ich gerne während der Gebetsstunden betrachten, damit wir sehen, was Gott kann, wenn er Menschen findet, die so armselig sind wie die Leute zu Thessaloniki. Keine reichen Menschen, arme Sklaven in der Hauptsache, freilich auch Einige vornehme Leute waren dabei, die sind überall dabei. Aber in der Hauptsache armselige Menschen. Darüber wollen wir einiges hören und das sollte nur zur Einleitung dienen, damit wir sehen, welche Voraussetzungen sind für die Thessalonicher gegeben. Und noch etwas. Jedes der fünf Kapitel schließt mit einem Hinweis, der Herr kommt bald. Und das war für diese Leute eine solche feststehende Tatsache, dass viele von ihnen von nichts anderem sprachen als von der Wiederkunft Jesu. Ich bin oft so traurig, wenn ich mit Gläubigen zusammenkomme und wir sind ein paar Stunden beisammen und es kommt keine Möglichkeit, etwas vom wiederkommenden Herrn zu sagen. Diese Leute haben tatsächlich fast nur noch von dem Herrn und seiner Wiederkunft gesprochen, fast zu viel, dass sie ihre Arbeit nicht mehr so genau machten, weil sie nämlich nur noch von der Wiederkunft des Herrn sprachen. Aber ich muss mich manchmal fragen, kann man zu viel von der Wiederkunft des Herrn reden? Ist das nicht ein Zeichen einer Traurigkeit, wenn ich in einen Kreis Gläubiger, lebendig gläubiger Menschen komme und ein Bruder kommt auf mich zu und sagt, sprechen Sie heute auch von der Wiederkunft Jesu? Da hört man bei uns so wenig. Da hört man so wenig. In Thessalonich hat man viel davon gehört. Bitte lesen Sie einmal. Nur einen Vers. Fünf Verse sind es, fünf Kapitel im ersten Brief. Und am Schluss immer von der Wiederkunft Jesu. Man hat schon die Briefe des Apostels Paulus eingeteilt in Lehrbriefe, in Ermahnungsbriefe und in eschatologische Briefe, endzeitliche Briefe. Die Thessalonicher Briefe sind gar keine endzeitlichen Briefe, sondern sie sind Briefe, die die Tatsache festhalten, der Herr kommt wieder. Vielleicht darf ich das noch sagen. Im ersten Kapitel wird das als Beruf der Thessalonicher bezeichnet. Ihr seid jetzt dazu berufen, zu dienen dem lebendigen Gott und zu warten auf seinen Sohn. Der Dienst für die Thessalonicher. Im zweiten Kapitel sagt der Apostel, bei der Wiederkunft Jesu wird sich herausstellen, dass unsere Botschaft wahr ist. Man hat ihm nämlich nachgesagt, der redet nur so viel. Das ist gar nicht alles wahr, was er sagt. Das von der Wiederkunft Jesu, das stimmt gar nicht. Aber wenn dann der Herr wiederkommt, zeigt sich, dass wir die Wahrheit gesprochen haben. Dass unsere Herrlichkeit, dass ihr unsere Herrlichkeit und Freude seid, wenn unser Herr Jesus wiederkommt. Im dritten Kapitel ist am Schluss davon die Rede. Er möge eure Herzen festigen bei der Wiederkunft Jesu. Das feste Herz, das nicht einmal so überrascht tuende und ein anderes Mal ganz anders sich benimmt, dass das Herz fest werde, kann nur geschehen, indem wir festhalten an der Botschaft vom wiederkommenden Herrn. Im vierten Kapitel. So werden wir sein. Wir werden entgegengerückt dem Herrn in Wolken in die Luft. Und so, nicht anders, so werden wir sein bei dem Herrn alle Zeit. Das ist der Weg, um alle Zeit beim Herrn zu sein. Darum ist diese Botschaft so wichtig. Und im fünften Kapitel, Da steht es noch einmal, er möge euch heiligen, durch und durch, dass ihr bei der Wiederkunft des Herrn vor ihm in Freuden stehen könnt. So wichtig. Und das steht in einem der ältesten Schriften des Neuen Testaments. Da hat es noch keine Bergpredigt lesbar gegeben, nachlesbar gegeben. Da hat es noch keinen Bericht über das Abendmahl gegeben. Das steht erst im Korintherbrief. Da hat es noch keinen Bericht gegeben über die Dinge von irgendwelchen Seligkeiten, die einmal auf uns warten, sondern da hat es nur den Bericht gegeben. Der Herr kommt wieder und daran haltet fest. Eine Einführung. Ich habe es notwendig gehalten, vielleicht hat es heute sein müssen, dass ich dazu jetzt Zeit hatte. Das war gar nicht vorbereitet und war gar nicht vorgesehen. Der Herr möchte es segnen, dass wir merken, seine Macht ist größer als unser Vermögen. Seine Macht ist größer als die gedruckten Buchstaben, die hier sich finden, die erst der Geist lebendig machen muss, damit sie überhaupt wirken. Seine Macht ist unbeschränkt. Er kann Menschen, die nichts haben, materiell nichts haben, geistig nichts haben, als nur die paar Worte, die sie einmal in drei Predigten gehört haben, und dann hat man den Prediger aus der Stadt hinausgejagt, der über allem steht, für die Menschen, die selber nichts können, nichts wollen, nichts mehr planen, sondern nur das eine kennen. Herr Jesus, hilf du, damit ich durchkomme. So wie es der Dichter dieses Liedes, der Sohn vom General Fieban, der mit 27 Jahren in der Winterschlacht in der Champagne 1915 gefallen ist und dort in fremder Erde liegt, in dem Lied gedichtet hat, Fest, Fels der Ewigkeiten. Und dafür danken wir dir, o Vater, denn du hast diese Treue dadurch bewiesen, dass du deinen eigenen Sohn zu uns gesandt hast in der Gestalt unseres Fleisches, damit wir sehen könnten, wie groß deine Liebe ist und deine Treue, die an uns festhält, obwohl wir oft die Hand losgelassen haben. Wir danken dir, dass dieses Beisammensein heute Morgen auch ein Zeichen deiner Treue ist. Komm du selber in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, in unsere Mitte und verkläre deinen Vaternamen. Amen. Der Apostel Paulus weiß sich berufen zu einer dreifachen Aufgabe, nämlich als Apostel, Herold und Lehrer für uns, die Nationen. Das sagt er zweimal und fügt hinzu, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, denn gerade diese Aufgabe, für die Nationen da zu sein, war seinen Volksgenossen ein Gräuel. Die Nationen sollten wohl einmal gesegnet werden, aber erst, wenn das Volk Israel die Fülle des Segens eingenommen hat. Und nun kommt da dieser Rabbiner daher und sagt, euch ist die Fülle des Segens Gottes zugedacht, und ich bin der, der euch das sagen soll, als Apostel, als sein Abgesandter, als sein Herold, der es laut hinaus posaunen soll. Gott liebt euch, und als Lehrer der euch einführen soll in alle Geheimnisse Gottes. Nicht Israel soll's zuerst erfahren, sondern ihr. Und als solcher, als Apostel, Herold und Lehrer wollte er Frucht schaffen. Er hatte oftmals keinen Erfolg. Manch einer Stadt konnte er keine Gemeinde gründen. In der geistigen Welthauptstadt Athen gab's keine Gemeinde. Kamen nur Einzelne herbei und hörten zu und bewegten das, was der Apostel ihnen so klar in einer der klarsten Predigten gesagt hatte. Denn Erfolg ist etwas anderes als Frucht. Erfolg kann sich sehr schnell einstellen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, eine überzeugende Rede, gute logische Schlüsse und was eben sonst noch dazu gehört, und dann ist der Erfolg da. Aber oft und oft hatte der Apostel keinen Erfolg. Es schien auch so, als hätte er in Thessalonich keinen Erfolg. An drei Sabbaten konnte er in der dortigen Synagoge predigen, dann vertrieben sie ihn und wären in der Nachbarschaft Beröa nicht edlere Menschen gewesen, die nicht sofort mit Verfolgung antworteten auf seine Rede, dann wäre es schlimm gestellt gewesen. Kein Erfolg, aber es stellte sich Frucht ein. Frucht braucht lange Zeit. Man kann von einem Baum, von einem Strauch nicht erwarten, dass man ihn pflanzt und er bringt sofort Frucht. Frucht muss langsam wachsen, jeden Tag ein Stückchen. Aber darum war es ihm zu tun, um Frucht und nicht um augenblicklichen Erfolg. Da gab es einen Prediger, der hatte Erfolg. Er stammte aus der geistigen Welthauptstadt Alexandrien, hatte dort auf der Hochschule gelernt und war zugleich ein glühender Verehrer von Jesus Christus, Apollos. Und selbst dieser Mann musste von einem ganz einfachen Ehepaar beiseite genommen werden und noch tiefer in den Ratschluss Gottes eingeführt werden. Ein erfolgreicher Redner, so erfolgreich, dass viele ihn als den Größeren ansahen als Paulus. Und ihm besonders anhingen. Die Leute in Korinth zum Beispiel gefiel das, was einer so begeistert reden konnte. Der hatte Erfolg. Paulus wollte aber Frucht wirken. Deshalb schreibt er gleich am Anfang des Römerbriefes, in Römer Kapitel 1, Vers 13, ich möchte zu euch kommen, um erfolgreich zu reden, nein, sondern um Frucht unter euch zu wirken. Es ist mir darum zu tun, dass diese Frucht Gott erfreut. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir nie oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen, bis jetzt verhindert worden, damit ich unter euch einige Frucht habe. Es kommt darauf an, dass der Erntewagen vollgeladen ist mit Frucht für Gott und den Vater. Darum war es ihm zu tun. Diese Frucht wächst langsam. Als er später einmal Abschied nimmt aus den Städten in Europa, aus Asien, Kleinasien, aus Ephesus, da erinnert die Gemeinde zu Ephesus, wie er dort gearbeitet habe. Er sagt, ich habe 3 Jahre lang unter euch gearbeitet, Nacht und Tag. Nachts in der Hauptsache an seinem Webstuhl, um sich das Geld zu verdienen für seinen Lebensunterhalt in Ephesus. Er wollte der Gemeinde nicht zur Last fallen, sondern er suchte für sich und seine Mitarbeiter das tägliche Brot in nächtlicher Arbeit am Webstuhl zu erarbeiten, den Unterhalt zu sichern und tagsüber zu predigen. Manche Schriftforscher wollen herausbekommen haben, dass er vormittags 3 Stunden gearbeitet hätte bis etwa 11 Uhr und von 3 Uhr an die größte Hitze wieder vorbei war, bis tief in die Nacht hinein der Gemeinde das an Lehre gegeben hatte, was sie eben brauchten. Und dann kamen in den Nachtstunden die Einzelunterredungen. Da saß er an seinem Webstuhl und die Menschen kamen und fragten ihn, sagten, Paulus, ich hab's so schwer. Mein Vorgesetzter, mein Herr, ist so eigenartig. Was soll ich denn machen? Wie kann ich bestehen? Andere wieder sagten, ich habe ein Leben lang in der Sünde verbracht. Und nun macht mir diese Sünde zu schaffen. Ich weiß nicht, wie ich herauskommen soll. Kannst du mir einen Weg zeigen aus dem, was mich bindet und knechtet? Und ein Schriftforscher will herausbekommen haben, oftmals musste er zuhören, bis zum Erbrechen voll. Denn wir machen uns keine Vorstellung, was heidnische Sünde eigentlich bedeutet. Allmählich, dass, nachdem wir wieder ins Heidentum zurückfallen, merken wir, wie schwer die Bindungen sein können, die von den Finsternismächten ausgehen. Und er hörte sich das an und gab liebevoll einen Rat, wie ein Vater seine Kinder, so sagt er es in einer besonders gefährdeten Gemeinde in Korinth, nicht wollten wir über euren Glauben herrschen, sondern wir wollten wie Väter euch helfen, dass ihr den Weg ungehindert beschreiten könnt, den ihr gehen sollt. Und da nahm er teil an den Sünden der ihm anvertrauten. Wie ein Vater seine Kinder ermahnt, ging er auf jeden Einzelnen ein. Wenn in der Bibel steht, euer Angesicht möchte ich sehen, so bedeutet das so viel, wie wenn wir heute sagen, unter 4 Augen wollte ich mit einem jeden Einzelnen reden. Dort in Ephesus war es so, dass er hinzufügen musste, mit Tränen, einen jeden Einzelnen von euch. Und das ist die schwere Aufgabe derer, die das Evangelium von der Gemeinde des Leibes verkündigen. Predigten sind sehr gut. Bücher, die darüber geschrieben werden, sind ebenfalls gut. Der Römerbrief von Karl Barth ist sicher ein hervorragendes Werk, aber wer hat schon die Zeit, so etwas zu lesen? Außerdem gab es diese Bücher damals noch nicht. Auch noch nicht die Bücher von Böhmerle, über die Gemeinde. Es gab überhaupt noch nicht kein schriftlicher Vorgang, aus dem man entnehmen konnte, wie man sich als Gläubiger in dieser gegenwärtigen bösen Welt zu verhalten habe. Da musste man fragen, musste man Menschen aufsuchen, die darin lebten und die nun das, was sie lebten, in fassliche Worte sagten, sodass man damit etwas anfangen konnte. Und das tat er in Ephesus 3 Jahre lang. Jeden Einzelnen von euch ermahnt mit Tränen. Denkt daran, denn es kommen jetzt schwere Zeiten über euch. Ihr werdet keine Ermahner mehr finden. Ihr müsst euch nun selber gegenseitig ermahnen. So habe ich es euch vorgelebt. 3 Jahre lang. Das meint der Apostel, wenn er auch hier an die Thessalonicher schreibt. Ich wollte euch ja schon lange einmal besuchen. Einmal und zweimal. Aber der Feind hat es verhindert. Denn gerade diese Unterredungen, die Einzelunterredungen, möchte der Feind verhindern. Prediger lässt er ungehindert oft reden. Und sie dürfen großartig das Evangelium in Worten darstellen. Aber dieses Hineinreden in das Herz des Einzelnen, das soll verhindert werden. Und gerade dadurch wird die Gemeinde gebaut. Die Gemeinde wird nicht so sehr gebaut durch großartige Unterredungen, sondern in erster Linie durch ganz persönliche Dienste. Und das ist schwer. Ich habe es in der Gefangenschaft kennengelernt. Ich durfte dort meinen Kameraden das Wort Gottes aus dem Philipperbrief sagen. Und Gott hat Gnade gegeben. Ich konnte es so sagen, dass es verständlich wurde, dass gerade verständlich wurde, wie im Leben eines Gefangenen Gott wirken kann und Leben erhalten kann. Das war schön und ich hatte Freude daran. Und es kamen immer mehr und hörten zu. Zuerst versammelten wir uns hinter den Zelten auf irgendeinem freien Platz und saßen da im Gras herum. Später bauten wir uns eine Zeltkirche und die Bankreihen füllten sich. Zum Schluss war die kleine Kapelle aus Zeltstoff gebaut, voll. Und die Kameraden freuten sich. Und es war für mich eine Freude. Ich war ja in keinem Offizierslager, ich war ja gar kein Offizier. Ich war ein ewiger Soldat, das heißt Stabsgefreiter, mit dem Stern da im Winkel drin. Das heißt, du bleibst immer so einer. Etwas anderes kannst du gar nicht werden als ein ewiger Soldat. Und da musste ich während der Arbeit, 10 Stunden Arbeit, 7 Uhr früh wurde gepfiffen und dann stand man mit Schaufel und Pickel da und wartete auf den Arbeitseinsatz. Um 12 Uhr wurde gepfiffen, dann ging es zu dem Teller Suppe. Um 1 Uhr wurde gepfiffen, dann ging es wieder hinaus. Und um 6 Uhr wurde wieder gepfiffen, dann war die Arbeit zu Ende und um 7:30 Uhr versammelten wir uns. Schön ist es, Bibelstunden am Schreibtisch vorzubereiten. Ich konnte nur während der Arbeit daran denken, was sagst du jetzt heute Abend den Kameraden? Denn wir kamen an jedem Abend zusammen. Gerade die, die nicht mehr nur blödeln wollten nach der Arbeit. Da wurde geblödelt, da wurde Lärm gemacht. Rabatz hieß es. Dann wurde sinnloser Lärm gemacht. Bloß um das hinaus zu schreien,
was während der Arbeit unterdrückt worden war. Was sagst du? Und das wurde während der Arbeit, ich predigt, gesucht. Und ich bin heute noch dankbar für das, was mir Gott gerade über diesen Philipperbrief, ein Brief aus der Welt eines Gefangenen, gegeben hat. Aber schlicht schwerer war, was dann Kameraden einem sagten: Du hör mal, ich werde die Sache nicht mehr los, die damals war. Da kamen manchmal Untiefen zum Vorschein, konnte nur Gott ein anflehen: Herr, bewahre mich vor diesen Tiefen und hilf dem Kameraden, dass er loskommt, dass er nicht mehr immer nur an die in der Vergangenheit begangenen Untaten denkt. Hilf du. Schwerer als predigen ist dieser Einzeldienst. Den tat der Apostel. Und wenn er sagt, seid meine Nachahmer, dann meint er, helft euch gegenseitig. Schaut euch um, wie viel Not unter euren Mitmenschen ist. Helft ihnen da. Denn nur so wird der Leib des Christus gebaut, indem durch Gelenke und Fugen Handreichung getan wird. Der Leib des Christus wächst nicht in mystischer Art und Weise, sondern wächst dadurch, dass ein Glied dem anderen Handreichung tut. Und um das ging es. Er wollte kommen und wollte erstatten, was an ihrem Glauben fehlt. Am Glauben kann es fehlen, am Glaubensinhalt. Man ist ja oftmals erstaunt, wie viel noch fehlt in dem, was Menschen Glauben bezeichnen. Sie begnügen sich damit, Jesus ist für mich gestorben. Das ist ja die Hauptsache. Aber außer dieser Wahrheit gibt es noch viele andere Wahrheiten, die wir kennenlernen sollten. Wie oft schreibt der Apostel Paulus, dass ihr erkennt, was in Gott euch geschenkt ist. Denn das hat eine bewahrende Kraft. Nun wollte er nach Thessalonich kommen und wollte ergänzen, was an ihrem Glaubensinhalt fehlt und auch an Glaubenskraft. Der Glaube hat zwei Seiten. Einen bestimmten Inhalt, das muss man wissen. Das war Luther sehr klar, darum hat er bald nach seinem Reformationsbemühen einen Katechismus geschrieben, weil er sah, die Menschen, die wissen ja noch gar nicht recht, was sie eigentlich glauben sollen. Nicht einmal Verkünder des Evangeliums, denn das waren ja ehemalige Verkündiger der anderen Konfession. Da hat es genügt, wenn bestimmte Dinge bejaht wurden. Aber er wollte haben, dass das Innere des Wortes Gottes lebendig wird. Darum schrieb er den Katechismus, den Großen zuerst, den Kleinen hernach, damit auch die Kinder von einem bestimmten Lebensalter an erfahren, was ist denn eigentlich evangelischer Glaube. War damals notwendig. Heute ist das mehr oder weniger eine Last geworden, weil man schon alles weiß. Und das ist ein besonderer Glaubens, eine besondere Glaubenshindernis, weil man schon alles weiß. Dann braucht man ja nichts mehr. Und man braucht doch so viel. Es sind ja noch so viele Lücken. Sonst könnte es doch nicht vorkommen, wie ich gestern sagte, dass in einer ganz bewusst gläubigen Versammlung ein Bruder auf mich zukommt. Sagen Sie heute etwas von der Entrückung. Da hört man so wenig bei uns. Dabei ist das keine Vollendungswahrheit, sondern eine Anfangswahrheit. die wird in einem der Anfangsbriefe dargestellt, wie ich gestern versucht habe klarzulegen. In jedem Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes der Hinweis, der Herr kommt, das ist für uns, für euch, für die Gemeinde etwas ganz Bedeutsames. Da wollte er kommen. Und der Feind der Seelen hatte dagegen Hindernisse aufgebaut. Und darum sagt er, Gott selbst aber, das kann nämlich kein anderer bewirken, Gott selbst aber möchte eingreifen und unseren Weg zu euch führen. Denn es ist so notwendig, dass ihr nicht bloß die Botschaft gehört habt, sondern dass jetzt diese Botschaft ins Herz hineingeredet wird. Und das ist doch die große Not all derer, die beauftragt sind, Gottes Wort zu sagen. Wie sag ich's, dass es ins Herz hineingeht und nicht bloß in die Gedanken? Und dann wird man immer wieder finden, das lässt sich in der großen öffentlichen Versammlung nicht bewerkstelligen. Das muss im Einzelgespräch geklärt werden. Da müssen die, die wirklich haben wollen, um jeden Preis möchte ich Jesus kennenlernen und in ihm erfunden werden. Und dazu ist notwendig das persönliche Gespräch. Und das ist die große Not derer, die das Wort sagen. Eine Predigt kann, wenn die entsprechenden Gaben, rednerische Gaben, gute gedankliche Ordnung dessen, was gesagt werden soll, und eine nette menschliche Art, wenn das vorhanden ist, kann das ersetzt werden. Aber das andere ist die mühevolle Arbeit. Ich möchte euch wissen lassen, heißt es im Kolosserbrief, welche Mühe ich habe um euch und um die in Laodicea, damit Christus in euch Gestalt gewinnt, damit nicht ein verschwommenes Bild von ihm entsteht, sondern damit geklärt wird und der Blick frei wird auf Christus allein. Und das ist die große Mühe. Ich lasse euch wissen, welche Mühe ich habe um euch und um die zu Laodicea und so viele mein Angesicht nicht gesehen haben, mit denen ich nicht Auge in Auge persönlich sprechen konnte. Denn Paulus war nie in Kolosse. Er hatte gar keine Zeit. Er war ja in Ephesus, das hören wir ja, 3 Jahre lang so beschäftigt, dass er gar nicht fort konnte, keinen Tag Urlaub machen konnte, um nachzusehen, wer steht denn eigentlich in Kolosse, in Hierapolis und in den anderen Städten des Meandertales. Ich müsste eigentlich dorthin. Er konnte nicht, denn er war in Ephesus so festgebunden. Und das große Wunder geschah, dass sich Brüder fanden, einer hieß Epaphroditus, der in seinen Gebeten um euch ringt, heißt es. Durch diesen Bruder hat er erfahren den Heilsweg. Und nun ringt er in seinen Gebeten um euch und ersetzt das, was ich nicht kann. Aber es wäre gut, wenn ich zu euch käme und könnte jedem Einzelnen ins Herz hineinreden. Seht, liebe Geschwister, und darum geht's bei der Verkündigung des Evangeliums von der Gemeinde. Nicht in erster Linie um besondere Lehreinheiten, die nun dargebracht werden, sondern um das Bemühen, ins Herz hineinzureden. Denn das Geheimnis von der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, ist doch die Tatsache, dass jetzt Christus in jedem Einzelnen eine Wohnung findet. Darum, er selbst aber, Gott selbst aber, richte unseren Weg zu euch, damit das geschehen kann und die Botschaft so ins Herz hineingeredet werden kann, dass eine Gemeinde entsteht, die schließlich Abbild des Christus selber ist, eben sein Leib ist. Darum bemüht sich der Apostel so sehr. Bemühen wir uns auch darum. Ist uns das zur inneren Klarheit geworden? Wie das die Botschaft vom Leib des Christus eigentlich verkündigt werden soll. Nicht als eine großartige Rede. Die hat zum Beispiel der Apostel in Athen gehalten. Dort wird Geschichtsphilosophie getrieben, eine der tiefst sinnigsten Reden, das muss jeder zugeben, der sie auch nur einmal liest. Aber eine Gemeinde ist nicht entstanden. Denn die Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, entsteht nur dort, wo sich Menschen bereit erklären, das Evangelium ins Herz hinein und zu reden. Und dazu bedarf es der Führung durch den lebendigen Gott selber. Er selbst aber richte unseren Weg zu euch. Das ist nicht so bloß der Wunsch, ich möchte nur mal zu euch hinkommen, sondern das ist eine Wichtigkeit, eine Bedeutung zur Entstehung der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus. Sie bedarf einer anderen Behandlung als bloß der reinen Verkündigung. Wenn es also heißt, Apostel, Herold und Lehrer, so ist wohl der Lehrdienst die Hauptaufgabe. Denn da kann dem Einzelnen gesagt werden, dass er trotz gedanklicher Schwierigkeiten an den Christus glauben möchte, der im Herzen wohnt und auferbaut wird von Menschen, in deren Herzen Christus eine bleibende Wohnstätte hat. Darum, Gott selbst aber richte unseren Weg zu euch. Amen. Das möchtest du auch in diesen wenigen Minuten schenken, dass uns gezeigt wird, hier allein ist die Möglichkeit, mit Sorgen und mit Kümmernissen und mit Schwierigkeiten fertig zu werden, wenn dein Friede uns erfüllt. Hab Dank, dass hier an diesem Ort das Friedensangebot vom Morgen bis zum Abend so reich ist und dass du auch in deinem Frieden uns während der Nacht einschließt. Wir danken dir. Komm selber in unsere Mitte mit deinem Gruß. Friede sei mit euch. Amen.
Amen.
Wir haben gesehen, dass die Gemeinde zu Thessalonich, eine der Erstlingsgemeinden in Europa, eine arme Gemeinde war, verfolgt und dennoch feststehend, mit mancherlei Schwierigkeiten kämpfend und dennoch getrost, weil der Gedanke, der Herr kommt wieder, an erster Stelle stand. Und der Apostel sieht ja die Schwierigkeiten dieser Gemeinde. Größter Überzahl waren es ja ehemalige Sklaven, die nach der damaligen Auffassung gar keine Menschen waren, keine Menschenrechte hatten, wie wir sie in reichem Maße haben. Und wehe, wenn einer diese Menschenrechte antastet. Wir haben sofort Unterstützung der Obrigkeit, dass unsere Menschenrechte gewahrt werden. Das hatten die Thessalonicher nicht. Und darum sagt er immer wieder, im ersten Brief 5-mal, seid aber deswegen unbesorgt, denn er selbst, Gott, der Vater, tritt für euch ein. Das war in der damaligen Welt ein ganz neuer Gedanke. Sowas wusste man nicht. Die Menschen, die hätten eintreten können, waren viel zu edel und auch zu schön. In der Münchner Glyptothek kann man ja sehen, wie man sich damals die Menschen vorstellte. Ich habe ein Bild mir damals mitgenommen. Einen, der Kaiser Roms, der auch zugleich Gott war. Man musste ihm göttliche Verehrung bringen. Ein Bildnis so schön, der konnte sich nicht mit den einfachen Menschen abgeben. Da war eine ungeheure Distanz zwischen dem Gott und den Menschen. Und nun kommt da Paulus und sagt, Gott selbst ist sich nicht zu gut, nicht zu edel, nicht zu hochstehend, als dass er nicht selber für jeden Einzelnen von euch eintritt. Ein umwälzender Gedanke, sowas hatte noch nie jemand gesagt. Denn auch wo im Alten Testament, ich habe es gestern vorgelesen, aus 5. Mose 31, gesagt wird, Gott selbst wird vor euch herziehen, als der mächtige Heerführer, der die Feinde besiegen, das Land vorbereiten wird für das nachkommende kriegsungewohnte Volk und der in diesem Lande herrschen wird, war einer, der als mächtiger Kriegsherr wirkte, aber nicht als liebender Vater. Und das ist ein großer Unterschied. Als liebender Vater. Da kommt nun das Dritte. Dieser er selbst aber Worte. Wir haben zuerst kennengelernt, Gott selbst aber richte unseren Weg zu euch, denn ihr bedürft der Einzelermahnung. Sonst kommt ihr mit dem, was gepredigt wurde, nicht ganz zurecht. Predigten sind gut. Sie bedürfen aber der Einzelunterredung, dass dem Einzelnen klar wird, wie das in seinem Leben nun wirksam werden soll. Das kann man nicht allgemein sagen. Und da scheute der Apostel weder Tag noch Nachtarbeit, jeden Einzelnen unter euch mit Tränen zu ermahnen. So sagt er es beim Abschied von der Gemeinde zu Ephesus. Darum war auch diese Gemeinde fähig, den Epheserbrief zu verstehen. Der kann nämlich nur dann verstanden werden, wenn die Aussagen im Einzelgespräch ins Herz hineingesagt wurde. Das zweite dieser Worte haben wir auch betrachtet. Der Herr selbst wird herniederkommen, um einen Feind zu vernichten, der eigentlich die größte Macht darstellt. Und das ist der Tod. Der Tod ist in dieser Zeit die größte Macht. Das Sterben, das schmerzlichste Erleben draußen in der Natur und in der Menschenwelt, weil eben Welten zerstört werden durch den Tod. Er selbst wird herniederkommen. Er wird rufen und er wird zuerst die zum Leben bringen, die in Christo gestorben sind, die Toten. Dann wird dargestellt werden, wie groß die Macht der Erlösung ist. Und nun ein anderes, er selbst aber Wort. Die Thessalonicher wussten noch nicht, wie man sich als Christ, als Christen im täglichen Leben verhält. Sie kamen ja aus dem finstersten Heidentum heraus, wo Sünde nicht als Sünde gekennzeichnet wurde, sondern wo man lebte, wie es einem in den Sinn kam. Und da herrschte der Tod. Und nun sagt der Apostel, aber jetzt könnt ihr nicht mehr